Folgt Brainseeker auf LinkedIn für spannende Vakanzen oder auf Instagram und Facebook. Und nun viel Spaß beim Hören der Folge.
Und ich glaube, wo Automatisierung vielleicht in der Vergangenheit teilweise gescheitert ist, ist wahrscheinlich zum einen so ein bisschen die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, wie man so schön sagt, nach einer 100%-Lösung. Das halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Ich glaube, das muss man sich damit zufrieden geben, wenn man einfach so eine gewisse Menge an Gleichteilen, an Highrunnern, dass es 60%, 70%, 80% sein, mit so einer Lösung erschlagen kann und den Rest macht dann der Mensch. Das ist völlig okay.
Herzlich willkommen zum Aerospace Manager Podcast. Mein heutiger Gast ist mir per Remote zugeschaltet, Dr. Simone Gäbler. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Tom. Herzlichen Dank für die Einladung.
Du bist bei dir vor Ort in Sachsen, in Dresden. Wir werden natürlich auch über deine beeindruckende Karriere sprechen, so wie ich ja mit anderen Gästen schon über deren Karriere gesprochen habe. Jetzt aktuell bist du Managing Director bei der Firma Arcosa. Was macht die Firma Arcosa? Wie groß ist die Firma?
Ja, Tom, also die Arcosa ist die Aircraft Composite Sachsen GmbH. Wir sind eine 100% Tochtergesellschaft der Elbe Flugzeugwerke und sind im Prinzip im gleichen Business unterwegs wie ein Teilgeschäft auch der Elbe Flugzeugwerke. Wir machen Panels und Baugruppen aus Leichtbaukomponenten, aus Sandwich-Materialien meistens, und die gehen dann in Airbus-Flugzeuge. Meistens in Neuflugzeuge, aber natürlich auch als Ersatzteile.
Wie groß ist die Firma?
Wir haben mittlerweile 250 Mitarbeiter. Wir sind sehr schnell gewachsen und wachsen auch weiter. Also die Firma selber produziert jetzt erst seit reichlich 5 Jahren. Und da ist jetzt 250 Leute schon eine gute Anzahl. Und wir sitzen ganz im östlichen Sachsen, nämlich in Kodersdorf. Das ist schon fast bei Görlitz. Auch da gibt es Luftfahrt.
Allgemein muss man ja wirklich sagen, in Sachsen sehr, sehr viel Luftfahrt zu Hause ist. Also um da nur ein paar zu nennen, die mir jetzt spontan einfallen, kannst du ja gerne mal ergänzen. So viel ich weiß, ist Diehl in Dresden. Dann hat man Cotesa in Mittweida, also auch im weitesten Sinne CFK-Produkte werden dort hergestellt. Man hat natürlich in Leipzig auch einige Firmen. Also jetzt Luftfahrtlogistik ist ja dort auch unter anderem groß. Und dann haben wir die Deutsche Aircraft, die sich ja da auch angesiedelt hat. Also insofern gibt es da richtig viele, viele Firmen. Kannst du das noch sinnvoll ergänzen? Und die Elbe Flugzeugwerke natürlich als großer Player.
Genau, die Elbe Flugzeugwerke natürlich auf jeden Fall. Es gibt aber auch viele kleinere Unternehmen, auch so im Metallbereich, verlängerte Werkbänke, aber auch das ganze Thema Galvanik ist Sachsen ein sehr, sehr wichtiger Standort. Nielsen zum Beispiel, Flugzeuggalvanik. Ja, also gibt es tatsächlich viele. Man denkt immer an Hamburg, aber Sachsen ist wirklich mittlerweile auch ein wichtiger Luftfahrtstandort.
Und du hast ja unter anderem auch in Sachsen studiert. Wir wollen ja auch über deinen Werdegang sprechen. Ja, wir können ja einfach mal so meinetwegen gerne im Studium anfangen. Warum hast du das studiert, was du studiert hast? Die TU Dresden hat einen exzellenten Ruf, das kann ich so sagen. Ich habe viele Mitarbeiter auch von dort hier und da mal eingestellt. Diplom Wirtschaftsingenieurwesen, Business and Engineering hast du studiert. Bis 2010, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum hast du dich für dieses Studium entschieden?
Also das Studium habe ich deshalb gemacht, weil es wahnsinnig breit und sehr spannend ist. Ingenieurwissenschaften haben mich schon immer gereizt. Ich bin ja mathematisch-naturwissenschaftlicher Typ. Ich hätte jetzt auch irgendwie Physik oder Maschinenbau studieren können. Aber tatsächlich fand ich den Zusammenhang zum Business, zum Wirtschaftswissenschaften schon immer spannend und wichtig, und deshalb habe ich mich für das Studium entschieden. Also nur Wirtschaftswissenschaften wäre, glaube ich, tatsächlich nicht in Frage gekommen. Und ich würde es auch immer wieder so machen. Also ich kann da nur, wenn wir auch junge Hörer dabei haben, ermutigen. Ist ein sehr, sehr spannendes Studium und bietet, denke ich, eine gute Grundlage.
Dann bist du eingestiegen bei McKinsey, hast dort roundabout 10 Jahre gearbeitet und parallel hast du dann irgendwann entschieden zu promovieren, und zwar nicht in der wirtschaftswissenschaftlichen Ecke, sondern in der schwierigen Ecke, wenn ich das so sagen darf, als BWLer, ja, im Bereich Polymer-Kunststofftechnik. Du hast erstmal angefangen in der Unternehmensberatung, hast dann gesagt, und jetzt mache ich meinen Doktor hinterher, oder war das gar nicht so klar?
Das war schon klar, aber da muss man vielleicht noch nachschießen. Das war damals auch die Norm in der Unternehmensberatung, ne? Also wer zu der Zeit bei McKinsey angefangen hat, hat quasi in einem Programm angefangen, wo sehr klar war, dass nach 2 bis 3 Jahren Arbeiten auf jeden Fall nochmal ein Abschluss folgt. Entweder ein international anerkannter MBA oder eben eine Promotion. MBA kam jetzt für mich nicht in Frage, weil ich hatte ja schon wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund aus dem Studium. Von daher habe ich mich für die Promotion entschieden. Und dort ja, ich meine, man verbringt sehr, sehr viel Zeit seines Lebens mit so einer Promotion, zum Schluss irgendwie mindestens mal 3 Jahre Vollzeit. Und dann sollte auch was Sinnvolles bei rauskommen. Und für mich ist immer so ein bisschen in Wirtschaftswissenschaften ist viel Forschung noch deutlich weiter weg von der Umsetzung, gerade von der Umsetzung in der Praxis und in Unternehmen. Was in den Ingenieurwissenschaften ist, ist das Gap einfach kleiner. Also von daher konnte ich mich da viel mehr motivieren zu sagen, ich mache jetzt was, was auch dann wirklich eine Praxisrelevanz hat und eine Chance auf Umsetzung und auch dieses ganze experimentelle Forschen ist spannend und hat eher meinen Nerv getroffen, muss ich jetzt mal so sagen. Deshalb der vermeintlich schwierige Weg war der, der mir dort am meisten Spaß gemacht hat.
Wir sprechen ja hier in diesem Podcast auch oft über Personalauswahlverfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörer es interessiert, wie bei McKinsey Personal ausgewählt wird. Da hat man ja hier und da, manchmal kennt man Leute von dort, aber wo man die Chance hat, das mal jemanden zu fragen, das wäre so ein Thema, wo ich gerne gleich einmal abbiegen würde, bevor wir dann über dein Promotionsthema sprechen. Aber gerne der Reihenfolge nach. Wie bist du bei McKinsey gelandet? Waren das 24 Interviews? Wie läuft das ab?
Tatsächlich bin ich bei McKinsey gelandet, weil ich schon im Studium in der studentischen Unternehmensberatung war. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da sage ich jetzt mal auch wirklich so diese Kombination aus analytischen Sachen, aber auch damit direkt irgendwie Impact zu haben, Gehör zu finden, was bewegen zu können. Deshalb war es für mich relativ klar, dass ich mich nach dem Studium da auch bei McKinsey als der Top-Beratung bewerben werde. Habe ich gemacht und es ist gar nicht so kompliziert, wie du jetzt vielleicht denkst. Im Prinzip ist das ein Bewerbungstag gewesen, der aus mehreren Interviews besteht, damals noch aus einem kleinen Analytik-Test, den gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Die Interviews, da geht es immer so ein Mix aus Persönlichkeit und analytischem, strukturierten Denken. Und am Ende des Tages hat man seinen Vertrag in der Hand oder auch nicht. Eigentlich ganz unkompliziert.
Bei vielen, vielen Arbeitgebern stelle ich fest, dass sich eben Bewerbungsprozesse zu lange hinziehen. Ich sage immer, schnell frisst langsam in dem Fall. Also man muss irgendwie auch dann entscheidungsfähig sein, meiner Meinung nach.
Dazu muss man ja noch sagen, dass die Bewerbung dann natürlich, die Beratung natürlich schon einen gewissen Vorteil hat, weil bei einem Unternehmen gibt es ja oft viele Bewerber auf einer Stelle, ne? Und dann musst du dir als Unternehmen, mache ich ja auch jetzt auf Unternehmerseite, die Bewerber alle anhören. Du musst so ein bisschen gucken, wann hat wer Zeit und dann musst du aus dem Pool auswählen. Diese Einschränkung hat ja die Beratung in dem Sinne so nicht, ne? Die wissen, wir wollen jetzt dieses Jahr 300 Leute rekrutieren und jeder, der irgendwie gut ist, der kriegt ein Angebot. Da muss man jetzt nicht vergleichen. Es geht nur um die individuelle Leistung. Passt die Person? Ja, nein. So, und das ist natürlich schon ein Vorteil, was die Geschwindigkeit angeht. So fair muss man, glaube ich, sein.
Okay, und dann hast du da 10 Jahre gearbeitet und parallel promoviert. Hast du nicht manchmal auch gedacht, so, boah, das ist echt eine Doppelbelastung, gab es da Momente oder war das kein Problem?
Naja, da muss ich dich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschen. Ich habe nicht wirklich parallel promoviert, sondern es läuft im Prinzip so, dass man unbezahlt freigestellt wird für eine gewisse Zeit. Also ich habe sozusagen gearbeitet, dann war ich von der operativen Arbeit freigestellt, habe nur hier und da mal so ein bisschen Wissensentwicklung oder Sachen mitgemacht, habe mich wirklich zu 100% dann auf die Promotion fokussiert und bin dann zu 100% wieder in den Beruf eingestiegen. Aber klar, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Herausforderung, ein straffer Plan.
Dennoch ist es ja schon eine enorme Belastung. Also du konntest jetzt nicht wie andere vielleicht 3 Monate am Stück auf Bali Urlaub machen.
Das hat der Zeitplan tatsächlich nicht hergegeben und das Budget natürlich auch nicht. Man war ja in dem Sinne unbezahlt freigestellt, ne? Das heißt, hat so in den ersten 2, 3 Berufsjahren sich da ein bisschen was zurücklegen müssen. Die Firma hat noch ein bisschen was zurückgelegt. Nee, und ich habe ja 3 Jahre für meine Promotion gebraucht, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und das ist für eine technische Promotion natürlich wahnsinnig anspruchsvoll. Ne? Das ist dann auch nicht irgendwie mit 40 Stunden die Woche erledigt. Aber gut, das hat sich dann quasi in den Berateralltag eingereiht. Inhaltlich ging es im Prinzip um die zerstörungsfreie Prüfung von faserverstärkten Kunststoffen und die Bestimmung von die elektrischen Eigenschaften mittels Hochfrequenzwirbelstrom. Da sagen jetzt wahrscheinlich die einen oder anderen, das ist irgendwie ein Widerspruch, weil ein Kunststoff ist ein Nichtleiter und was soll da der Wirbelstrom? Aber genau das war das Thema, in solchen Frequenzbereichen zu arbeiten, wo man halt schon quasi aus elektromagnetischen Feldern die Signale und Antworten und Informationen rauszieht. Also genau. Ja, und warum das Thema? War tatsächlich fast so ein bisschen Zufall. Mir war klar, ich möchte gerne was Technisches machen. Und ein guter Freund von mir hat damals eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut für zerstörungsfreie Prüfungen gemacht. Die haben Carbonwerkstoffe mit Hochfrequenzwirbelstrom charakterisiert. Und er meinte, Mensch, mit unserer Technologie, da kann man bestimmt noch viel mehr machen. Und da gibt es noch so viel zu erforschen. Und auch das Fraunhofer-Institut hat mich dort unterstützt und Leibniz-Institut für Polymerforschung. Da habe ich gesagt, ja klar, super spannende Werkstoffe. Werkstoffe der Zukunft, Leichtbau, finde ich toll, machen wir zusammen.
Mhm. Sagst du im Nachhinein, war das richtige Thema?
Also es war auf jeden Fall das richtige Thema, weil ich sage mal, wenn ich was gelernt habe, auch schon während meiner frühen Zeit bei McKinsey, tatsächlich ist das Thema meistens sogar ein bisschen im Hintergrund. Man sucht seine Beschäftigung nicht primär nach einem Thema aus, sondern ich persönlich suche die Sachen, die ich mache, auch ein Stück weit nach den Menschen aus, mit denen ich arbeite, beziehungsweise das ist eigentlich das Dominante für mich, weil ob das eine Promotion ist, ob das ein Job ist, man verbringt da wahnsinnig viel Zeit seines Lebens und da muss man sich wohlfühlen und das muss Spaß machen. So, und das hat Spaß gemacht. Das waren super Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Meine Professoren waren klasse, die haben mich da unterstützt. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, 3 Jahre irgendwie sich durch so ein Thema durchzubeißen. Und es war auch eine gute Abwechslung, weil ich meine, wenn man in der Beratung ist, direkt nach dem Studium, ist man sehr jung. Ich glaube, bis zu einer gewissen Position geht das und ist das glaubhaft. Aber wenn man irgendwann riesige Projekte leitet, managt, große Teams führt, dann ist das auch teilweise so ein bisschen ja, schwierig mit der Glaubhaftigkeit. Und von daher haben mir die 3 Jahre auf jeden Fall was gebracht. Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ich bin ja jetzt auch wieder im Leichtbau zu Hause, in faserverstärkten Kunststoffen. Von daher hat sich der Kreis auch wieder geschlossen. Alles super.
Also du hast ja durch die Beratung dann eben viele Jahre auch verschiedene Firmen gesehen. Hast du da auch schon Luftfahrtfirmen kennenlernen dürfen?
Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte mich in der Beratung funktional spezialisiert. Das heißt, ich habe viel Supply Chain-Themen, Supply Chain Planning, Manufacturing, alles, was so Operations ist, gemacht, schon in meinen frühen Jahren bei der Beratung. Und später bin ich dann auch wirklich in diese sogenannte Operations Practice gegangen, wo man im Prinzip sagt, okay, ja, also ich stehe jetzt nicht irgendwie für eine Industrie XY, Auto oder Chemie oder wie auch immer, Flugzeug, sondern eben für ja, Operations-Themen.
Wie hat sich der Wechsel ergeben zur Elbe Flugzeugwerke? Hast du da branchenübergreifend geschaut? Wurdest du angesprochen oder hast du gesagt, jetzt nach so vielen Jahren Beratung möchte ich auch bewusst mal etwas anderes machen?
Der Wechsel war tatsächlich auch fast ein bisschen zufällig. Ich bin im Herbst 2020 in die Elbe Flugzeugwerke gewechselt und das war ja, tiefste Corona-Zeit, muss man sagen, ne? Ich weiß noch, im März 2020 ging das los. Da hatte ich gerade meine beiden Klienten in der Schweiz. Bin dann jede Woche in die Schweiz geflogen und dann war das schon alles irgendwie ganz komisch und ganz schwierig. Und von jetzt auf dann durfte man nicht mehr hin. Und dann sind natürlich auch die ganzen Projekte ein Stück weit stecken geblieben. Ich hatte auch eine kleine Tochter, die war zu der Zeit 2,5. Und das gestaltete sich dann tatsächlich relativ schwierig, von zu Hause aus mit einem 2,5-jährigen Kind, was ich auch noch keine 5 Minuten irgendwie selber beschäftigen kann, ja, dann komplett, ich sag mal, sich neu zu erfinden, weil das muss man ja in dem Moment, ne? Die beiden Firmen, für die ich gearbeitet habe, mit denen ich da irgendwo ein Verhältnis aufgebaut habe, die waren dann erstmal mit sich und mit anderen Sachen beschäftigt. Und dann geht es natürlich darum, neue Klienten zu gewinnen, neue Sachen aufzubauen. da muss man 100% fokussieren und das ist schon relativ schwierig, wenn man parallel noch 12 Stunden am Tag ein Kind versorgt. Wir hatten dann auch, ich hatte jemanden angestellt, aber auch das ist natürlich als Privatperson, ne? Da können vielleicht manche ein Lied von singen, wenn man sich dann quasi noch, wenn man als Privatperson als Arbeitgeber agiert und sich dann noch jemanden als Arbeitnehmer anstellt, da muss man halt Glück haben. Ich hatte da nicht so viel Glück. Frau war dann nach 6 Wochen, als es dann quasi irgendwie gesetzlich möglich war, sofort krankgeschrieben und bezog ihr Gehalt. Und ich saß trotzdem wieder da mit meinem Kind zu Hause. Und naja, da kam mir dann tatsächlich zum ersten Mal der Gedanke, die aktuellen äußeren Rahmenbedingungen sind einfach gerade nicht so optimal für den Job. Plus dazu kam, dass auch, ich sag mal, sich eh schon etwas eher abgezeichnet hat, dass das für meine Tochter nicht so optimal war, wenn ich irgendwie 4, 5 Tage unterwegs bin die Woche. Als sie kleiner war, war das alles kein Thema, aber das war dann schon langsam die Zeit, wo sie das mitbekommen hat, nicht mehr mit mir telefonieren wollte etc. Das tut dann schon ein bisschen weh. Und da habe ich dann so gesagt, ich liebe meinen Job und es ist auch wirklich ein super toller Job, Beratung, den ich jederzeit wieder machen würde und ich wollte die Jahre nicht missen. Aber es hat in dem Moment einfach nicht mehr gepasst durch die äußeren Rahmenbedingungen. Und da habe ich mal geschaut und bin mehr oder weniger zufällig über eine Stellenanzeige von den Elbe Flugzeugwerken gestolpert. Ich kannte die Firma, weil tatsächlich auch mein Opa da schon damals mal irgendwie war und in der Luftfahrt. Und inhaltlich passte es wie die Faust aufs Auge. Und dann dachte ich so, ach, jetzt unterhältst du dich mal mit denen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, mir kommt es tatsächlich primär auch auf die Menschen an und die Kultur. Er ist jetzt unbedingt aufs Thema. Gut, und da habe ich mich beworben. Wir haben 1, 2 Gespräche geführt. Das hat sich gut angefühlt. Das hat gepasst. Und dann ja, habe ich den Schritt aus der Beratung rausgemacht, was vielleicht 3, 4, 5 Monate vorher für mich noch undenkbar gewesen wäre.
Verstanden. Und ja, ich erinnere mich ganz gut auch an die Corona-Zeit, die Interviews damals zu führen. Das war ja auch nicht so trivial, aber ich glaube, das Thema, das wollen wir gar nicht mehr weiter vertiefen. Also man saß sich ja mit Maske teilweise gegenüber oder ja, 10 Meter Abstand. Das war ja sicherlich auch nicht so einfach. Aber final hast du da einen Arbeitsvertrag unterschrieben und warst dann auch für 200 Mitarbeiter zuständig, aber nicht vom ersten Tag an, oder doch?
Tatsächlich doch. Nagel mich nicht fest, es waren wahrscheinlich irgendwie irgendwas zwischen 150 und 200 Mitarbeiter.
Naja,
und ich erinnere mich noch gut, ja, ich erinnere mich noch gut an das Bewerbungsgespräch, da war das auch Thema. Dann quasi mit meinem damaligen Chef bei den Elbe Flugzeugwerken. Er meinte so, ja, traust du dir denn das zu, so von so einem Projektteam auf einmal so viele Leute führen? Man muss ja aber ehrlich sein, man führt ja nie 150 oder 200 Leute direkt. Kriegt kein Mensch hin, sondern man führt irgendwo eine überschaubare Anzahl an Leuten direkt und das ist ja meistens auch nicht viel größer als jetzt irgendwie in einem großen Projektteam. Ich hatte, ja, wenn das 4, 5 Leute sind, die es damals waren, heute sind es jetzt bei mir doch ein paar mehr. Aber das heißt, die Anzahl der Menschen, mit denen man sich dann wirklich sozusagen intensiv auch als Führungskraft persönlich bezüglich Weiterentwicklung etc. auseinandersetzt, ist ja nicht so viel größer. Die Frage ist natürlich, wie nimmt man die anderen mit? Und das war auch gerade zu Corona natürlich eine Frage, weil normalerweise hätte man wahrscheinlich erstmal irgendwie alle zusammengenommen, eine kleine Rede gemacht, sich vorgestellt, war zu der Zeit undenkbar. Ja, von daher war eher so ein bisschen für mich die Herausforderung, Mensch, wie komme ich jetzt an die ran, die ich nicht direkt führe? Wie zeige ich denen, wofür ich stehe, was ich machen möchte, wie lernen die mich kennen? Und da haben wir dann im Prinzip als erstes mal so in der Mitarbeiterzeitschrift einen Artikel geteasert. Später, als wir die technischen Voraussetzungen hatten, dann auch Videos aufgenommen und für die Mitarbeiter zugänglich gemacht. Aber das ist natürlich schon... Ich habe manche Mitarbeiter wahrscheinlich nach einem Jahr wirklich zum ersten Mal ohne Maske Angesicht zu Angesicht gesehen. Das ist verrückt. Du hast sie dann irgendwo getroffen im Privaten oder wie auch immer ohne Maske und das so, ach, okay, so siehst du aus. War eine spannende Zeit.
Allerdings, aber auch die haben wir ja irgendwo jetzt erfolgreich gemeistert. Du warst dann, naja, knapp 3 Jahre ungefähr bei Elbe Flugzeugwerke. Und dann gab es eine neue Opportunity bei einer neu gegründeten Tochterfirma? Ist das die Arcosa oder gab es die schon länger, die Arcosa?
Naja, die Arcosa gibt es seit die wurde 2017 gegründet, hat 2018 den Produktionsbetrieb aufgenommen, also ist sogar schon älter als 5 Jahre auf jeden Fall. Die hatte einen Geschäftsführer, der ist jetzt aber in Ruhestand gegangen und so ist im Prinzip die Opportunity entstanden, dorthin zu wechseln.
Okay, aber da hat dann im Prinzip die Mutterfirma auch gesagt, wir müssen diese Stelle in Anführungsstrichen nachbesetzen und haben dich dann angesprochen und dann hast du die Firma übernommen. Hast du da lange überlegt oder hast du gesagt, coole Opportunity, mache ich?
Na gut, also sowas muss schon reiflich überlegt sein. Ich kannte die Firma. Ich war auch vorher in der Elbe Flugzeugwerke in dem Geschäftsbereich Leichtbaukomponenten tätig. Das heißt, ich kenne das Business, ich kenne die Produktionstechnik, ich kannte auch einige der Mitarbeiter, der Leute aus dem Management-Team. Also von daher wusste ich schon, worauf ich mich einlasse. Aber nichtsdestotrotz ist Geschäftsführung ja auf jeden Fall eine andere Rolle. Es ist eine Rolle mit einer sehr großen Verantwortung. Es ist eine Rolle, wo es auch irgendwo in die persönliche Haftung reingeht. Das heißt, man muss sich das schon gut überlegen. Aber auf jeden Fall war es für mich einfach der nächste logische Schritt. Es sind auch zu der Zeit damals ein paar Externe auf mich zugekommen mit irgendwie Geschäftsführungsopportunitäten. Also, dass ich mich in die Richtung weiterentwickeln wollte, war klar. Und die Arcosa ist einfach eine tolle Firma, also dass ich dann gesagt habe, Mensch, das passt, ich kenne das Umfeld, sind wir wieder bei dem Thema Menschen, ich kenn die Menschen, mit denen ich arbeite, die dann mal meine Gesellschafter sind, mit denen ich mich abstimmen muss, ich kenne die Menschen im Management-Team, das kann ich mir gut vorstellen, also mache ich das.
Dann lass uns noch mal ein bisschen über die Arcosa sprechen. Jetzt kommt der Werbeblock in Anführungsstrichen. Wer kann euch kaufen? Wer kann eure Produkte kaufen? Wer kann bei euch arbeiten? Sucht ihr Mitarbeiter? Was muss man über die Arcosa wissen?
Ja, unsere Produkte kaufen, ich könnte jetzt sagen, kann tatsächlich nur die EFW. formal, juristisch. Die landen zum Schluss in Airbus-Flugzeugen, aber die Arcosa ist stand heute noch kein eigenständiger 21G-Betrieb. Das heißt, wir produzieren für die EFW und die EFW verkauft an Airbus. Wir sind stark gewachsen, teilweise, sage ich jetzt mal, auch durch Verlagerungsprojekte, dass wir innerhalb der EFW-Gruppe geschaut haben, wo kann man welche Produkte am besten produzieren, um die Werke gut auszulasten. Aber jetzt wachsen wir natürlich auch mit Airbus weiter. Also ich denke, viele der Hörer kennen die Ambitionen von Airbus in den Ratenplänen. Also da steht ja wirklich noch ein großes, großes Wachstum vor der Tür. Und das heißt natürlich auch für uns permanent aufbauen, weiter wachsen, Kapazitäten erweitern, etc. Und natürlich, Tom, haben wir offene Stellen immer wieder in allen Bereichen. Also die Arcosa ist ein Vollwerk. Wir haben von Finanzen, IT, HR, alles, was man sich irgendwo auch an Supportfunktionen vorstellen kann und natürlich im Kern dann auch den Produktionsbereich.
Und dann geht man auf www.arcosa.aero und findet irgendwo eine Stellenbörse, korrekt?
Genau.
Ja, guck mal, das ist doch der einfachste Weg. Also der interessierte Hörer kann ja dann sehr gerne da im Internet selber recherchieren, wenn er da Lust und Zeit hat, sich zu bewerben.
Auf jeden Fall und auch gerne eine Initiativbewerbung, weil ich sag mal, selbst wenn es gerade noch keine passende Stelle gibt, wie gesagt, wir wachsen ja permanent weiter und wir sind nicht so groß, dass man jetzt sagen würde, komm, das muss nur irgendwie auf eine ausgeschriebene Stelle sein.
Okay, ja, wunderbar, prima. Das ist ja ein tolles Zeichen auch, dass man da als Arbeitgeber dann entsprechend die Flexibilität signalisiert gegenüber potenziellen Kandidaten. Ich denke, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Du bist ja eine der, ich darf das ja sagen, führenden Supply Chain Experten Deutschlands. Also bevor wir gleich über dieses Thema Supply Chain nochmal zu sprechen kommen, dann vielleicht würde ich den Ball gerne nochmal aufnehmen und das Thema Fachkräftemangel besprechen. Wir haben Vollbeschäftigung in vielen Regionen Deutschlands. Wie ist das in eurer Region? Wo rekrutiert ihr denn auch Fachleute her, Fachpersonal? Vielleicht kannst du da mir nochmal so einen Einblick geben und den Hörern, wie ist das im weitesten Sinne Metropolregion Sachsen?
Ja, oder speziell in der Region Oberlausitz.
Oberlausitz.
Genau. Ich muss sagen, auf Holz geklopft, der Fachkräftemangel, gerade im Produktivbereich, ist in der Oberlausitz noch ein Stück weit überschaubar. Ich mache mir da aber keine Illusion, das ist nur eine Frage der Zeit, ne? Auch in der Oberlausitz werden in den nächsten 15 Jahren dann irgendwie 20-25% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wegfallen. Wenn man das mal irgendwie mit 30-40% Wachstum, die Airbus hinlegen möchte, nebeneinander legt, geht die Schere natürlich sehr weit auseinander. Wir haben aktuell ungefähr 20% unserer Mitarbeiter, die aus Polen stammen. 80%, die wirklich, ich sag mal so im weiteren Sinne, aus der Oberlausitz, teilweise vielleicht auch so bis Dresden stammen. Und Schwierigkeiten bereiten uns, muss ich sagen, viel jetzt auch so Berufe, wo es ein hohes Spezialwissen braucht, ne? Controlling, Finanzen, Finanzleitung haben wir jetzt sehr lange gesucht, IT-Administratoren. Da habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass wenn die Menschen ja aus so einer Region, es ist ja doch eher ein bisschen eine ländliche Region, dann einmal die Heimatregion verlassen, vielleicht irgendwo in die Stadt gehen zum Studieren, dass es da wirklich schwer ist, die Leute zu bewegen, dann wieder zurückzukommen, weil die haben natürlich auch in Dresden oder in München oder in Berlin oder wo auch immer sie studieren, dann genügend Möglichkeiten, beruflich tätig zu werden und haben sich sicherlich während der Studienzeit, ist ja auch ein bisschen eine prägende Zeit, dann vielleicht schon irgendwo eingerichtet, heimisch gemacht. Mhm. Also das ist eine Herausforderung. Da werden wir auch schauen, dass wir dort verstärkt jetzt mal auf die Universitäten zugehen im Recruiting.
Hm. Ja. Ist es denn nicht so, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, also ein paar Firmen kenne ich, insbesondere dann auch in Bayern, aber auch in Sachsen, von denen habe ich mir sagen lassen, ich habe jetzt nur am Beispiel Tschechien gerade jüngst wieder von jemandem gehört, dass da gar nicht mehr so die Bereitschaft ist, aus Tschechien dann nach Deutschland zum Arbeiten zu kommen. Ähnlich auch in anderen Grenzregionen in Deutschland. Siehst du diesen Trend auch oder stimmt das gar nicht? Und sagst du, nee, wir sind immer noch sehr begehrt in Deutschland für osteuropäische Mitarbeiter, in dem konkreten Fall Polen oder Tschechien?
Also wir haben tatsächlich keine oder kaum Mitarbeiter aus Tschechien. Und ich glaube auch, dass das dort verschärfter ein Thema ist, ne? Weil die haben, ich sage jetzt mal ja auch so Zentren wie Prag etc., wo es schon unheimlich schwer ist, irgendwie Arbeitskräfte zu finden, auch sehr gutes Lohnniveau. In Polen haben wir jetzt noch nicht die Probleme in dem Ausmaß, also ja, ich hatte mal Prognosen gelesen, die sagen im Prinzip voraus, dass so, also dass das Potenzial nicht mehr groß weiter aufbaubar ist. Also es werden jetzt nicht irgendwie Millionen Menschen mehr, die in Polen wohnen, nach Deutschland, Ostdeutschland kommen, arbeiten. Aber die gehen schon davon aus, dass der Strom, wie er heute ist, so mehr oder weniger konstant bleibt.
Okay, also ist das im Prinzip eine elementare Recruitmentquelle und sprachlich auch kein Problem offensichtlich.
Nee, also bei uns ist tatsächlich Unternehmenssprache Deutsch und da müsste man sich jetzt wahrscheinlich mal das polnische Bildungssystem anschauen. Ich glaube, die machen da eine ganz gute Arbeit, das dann auch entsprechend mit zu vermitteln, die Sprachkenntnisse.
Dann lass es mal auf das Thema, was ich eben schon kurz angekündigt habe, zu sprechen kommen. Eins unserer Lieblingsthemen, die Aerospace Supply Chain. Du bist eine der Experten. Ja, es ist ja immer so, dass wir natürlich die Orderbooks von Airbus und Boeing uns anschauen. In dem Fall für den Hörer, der da nicht so firm ist, vielleicht der jetzt im ersten Semester irgendwo studiert, die liefern pro Jahr oder lieferten in der Vergangenheit in der Regel knapp 600 Flugzeuge aus. Man teilte sich den Markt auf. Es war ein Duopol, insbesondere auch bei den Single-Eye-Flugzeugen. Die ganzen Krisen bei Boeing, die würde ich jetzt gerne mal ausklammern an der Stelle. Das ist ein viel zu großes Thema, aber das nimmt ja jeder wahr. Auch sogar in großen Medien wird sehr, sehr ausführlich darüber berichtet, über die Qualitätsprobleme der einzelnen Programme. Dann lass uns mal ein bisschen so auf Airbus schielen und auch auf euren größten Kunden. Und du hast ja dann den Vorteil, dass du viele andere Branchen kennengelernt hast, unter anderem in deiner Beratungszeit. Was wäre denn so ein fachlicher Rat an die Luftfahrt-Supply-Chain, an den OEM, an die anderen Lieferanten auch? Was würdest du dir wünschen, was da besser werden? Motto bei Philips war früher, let's make things better. So, das war unser Firmenslogan. Ja, wir sind hier bei Wünsch dir was. Was können wir besser machen? Wir alle gemeinsam.
Da sprichst du natürlich ein Herzensthema von mir an. Ich komme aus der Supply Chain, wie du schon sagst, habe mich da auch viel mit Supply Chain Planning beschäftigt. Da ist so dieses ganze Thema Demand Planning, Forecasting ganz, ganz wichtig. In vielen Industrien ist das ja eine wahnsinnige Wissenschaft, ne? Wenn man sich mal irgendwie so Konsumgüter anguckt, die irgendwie voraussagen müssen, das Verhalten von Tausenden, Hunderttausenden Konsumenten, um das Richtige zu produzieren in wahnsinnig kurzen Lebenszyklen. Ich glaube, da haben wir es eigentlich in der Luftfahrt ganz gut. Wir kennen unsere Flugzeuge, wir haben Orderbooks, die über viele Jahre gefüllt sind. Und wenn wir es jetzt noch schaffen würden, diese Daten, die es ja offensichtlich bei Airbus als OEM gibt, wirklich in der Supply Chain komplett zuverlässig runter zu kaskadieren, glaube ich, könnte man nochmal so eine große, ich sag's mal, Quelle der Verschwendung in der Industrie ausschalten. Momentan macht natürlich irgendwie jeder in der Luftfahrt so ein bisschen seinen eigenen Forecast. Das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man da irgendwie auf Konferenzen geht, drüber redet. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, die Informationen sind teilweise da, die Tools sind da mit Air Supply, ne, modernste Methoden, wo man sagt, Mensch, da kann man einfach, ich sage es jetzt mal, die Kundenbedarfe über die Stücklisten auflösen, in die Supply Chain geben. Alle sind vorbereitet, es ist effizienter. Man hat weniger Bestände, weil man irgendwie die richtigen Sachen, nicht die falschen produziert. Und es hilft natürlich auch Airbus beim Ramp-up, weil zum Schluss, wenn irgendwie einer in der Kette vielleicht seinen eigenen Forecast nicht so richtig perfekt ableitet und ein bisschen zu konservativ plant oder wie auch immer, dann stockt die Linie, ne? Dann können alle nicht weiter. Und also ich denke, da können wir noch besser werden in der Luftfahrt, einfach mal so mit Querblick auf andere Branchen.
Mhm. Verstanden. Ist ja auch ein offenes Geheimnis, muss man sagen. Hast du da eine konkrete Idee? Also ich habe verstanden, die vorhandenen Daten besser nutzen. Ist es alleine das oder hast du da noch relativ konkrete andere Handlungsempfehlungen? Oder sagst du halt auch, naja, das muss dann auch vom OEM kommen?
Das muss vom OEM kommen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn 1000 Unternehmen in der Zuliefererkette anfangen, sich da irgendwie eigene Logiken und Tools zu bauen. Also das macht nur Sinn, sage ich jetzt mal, für die Supply Chain Software Anbieter. Die freuen sich natürlich. Mhm. Aber eigentlich reicht es einmal in der Kette. Und ich glaube, die Tools sind da. Sicherlich sind auch viele Informationen da. Ich kann dir nicht so richtig sagen, woran es hängt. Vielleicht will man nur Sachen dann irgendwie weiter kaskadieren, wo man sich hundertprozentig sicher ist, was der Kunde dann irgendwie zum Schluss genau bestellt und welche Konfigurationen etc. Aber manchmal hilft es wahrscheinlich, einfach schon erstmal so eine 80%-Annahme zu treffen, weißt du? Mhm. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, was mich vielleicht trotz meines Ingenieurshintergrunds so von dem einen oder anderen unterscheidet. 80-20 ist mitunter ganz wichtig und ich glaube, es würde helfen, sozusagen komplette Bedarfe irgendwo in so einem Tool wie Air Supply oder so zu haben, auch wenn es noch nicht 100% das ist, was dann mal vom Kunden in der Konfiguration abgefragt wird und dann lieber noch ein bisschen fein zu adjustieren, als die ganzen Sachen, die ich einfach noch nicht hundertprozentig weiß, gar nicht weiterzugeben in der Kette. Dann vielleicht so als kleinen Tipp.
Verstehe. Das nehmen wir mal mit. Mal gucken, ob die richtigen Leute diesen Podcast und diese Folge hören. Und das in Zukunft.
Wahrscheinlich kriege ich dann ganz viele böse Anrufe.
Nein, das glaube ich nicht. Nee. Also viele der Gäste, es waren ja knapp, glaube ich, 20 Leute jetzt hier schon bei mir zu Gast, die haben durchaus noch kritischere Dinge angemerkt. Und mein Gott, da tritt man ja niemanden auf den Fuß, wenn man da einfach auch solche Themen anspricht, die elementar sind für wirklich viele tausende Firmen, würde ich fast sagen. Also insofern sehnen sich ja alle danach, dass wir da einen sehr guten Forecast bekommen. Ganz einfach.
Ja, und wir suchen ja auch immer alle gemeinsam nach Hebeln, wie wir unsere Produkte schlanker, günstiger für Airbus, mit Airbus gestalten und trotzdem sicher.
Allerdings.
Das ist die absolute Priorität in der Luftfahrt.
Safety first. Ein weiteres Thema ist das Thema Automatisierung. schlanke Produktion, da hast du ja auch im Prinzip mir im Vorgespräch einen Hinweis gegeben, gesagt, naja, vielleicht könnte man sogar eben auch dieses Thema Fachkräftemangel ein Stück weit so lösen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die vielen Produktionen, die ich in Deutschland mittlerweile gesehen habe, nun will ich nicht übertreiben, aber es waren bestimmt 30 oder 40 verschiedene, wenn nicht 50 Firmen, die ich hier und da mir angeschaut habe, von Nord nach Süd, von Ost nach West und im In- und Ausland, da ist es doch so, dass ganz, ganz viel Manufaktur vorhanden ist. Also viele Arbeitsschritte werden noch mit der Hand getätigt. Wie wollen wir diesen Knoten lösen oder diesen leichten Widerspruch von meiner Seite aus?
Naja, also ich glaube, dass die Automatisierung oder eine Teilautomatisierung unumgänglich ist, um das Fachkräfteproblem zu lösen, beziehungsweise diesen Widerspruch Ratensteigerung versus alternder Bevölkerung. Also das wird nicht ohne gehen. Die Sache ist, wir sind in der Luftfahrt, das ist stark reguliert und das hat natürlich auch seinen Grund, ne, wie wir gerade schon gesagt haben, Safety First. Aber dort müssen wir Möglichkeiten finden, dass das dann einfach nicht zum Bottleneck wird, diese Regulierung. Also wie schaffen wir es, intelligent Öffner reinzubringen für unsere Prozesse, für Automatisierung, ohne dass, ich sag mal, Airbus das irgendwie für 1000 Lieferanten und Einzelfälle freigeben muss. Können wir dort die Supplier mit in die Pflicht nehmen, was dann solche Prozessanpassungen etc. angeht, muss man schauen, weil ich glaube, wenn wir dort nicht schnell genug sind, dann wird das auch ein Thema für den Hochlauf in der Branche. Ne? Das ist für mich absolut essentiell.
Auf jeden Fall ein großes Potenzial, sicherlich. Und man muss es natürlich von Fall zu Fall entscheiden. Könntest du dann benennen, wo da das größte Potenzial aus deiner Sicht ist, wenn man jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf die Bauteilgruppen von eurer Firma schaut?
Naja, ich würde das nicht nach Bauteilgruppen machen, sondern im Prinzip geht es ja um Prozesse, ne? Unsere Teile haben auch, ich sag mal, teilen sich viele Prozesse, obwohl wir natürlich eine Manufaktur sind und mit Losgröße 1 arbeiten. Aber technologisch gesehen sind es oft ähnliche Abläufe. Und ich glaube, wo Automatisierung vielleicht in der Vergangenheit teilweise gescheitert ist, ist wahrscheinlich zum einen so ein bisschen die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, wie man so schön sagt, nach einer 100%-Lösung. Das halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Ich glaube, dort muss man sich damit zufrieden geben, wenn man einfach so eine gewisse Menge an Gleichteilen, an Highrunnern, dass es 60%, 70%, 80% sein, mit so einer Lösung erschlagen kann und den Rest macht dann der Mensch. Das ist völlig okay. Und zum Zweiten natürlich auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen an der Sturheit des Systems Automatisierung. Und da haben wir in den letzten Jahren wahnsinnig viele Fortschritte gemacht. Ein großer Teil des Invests bei Automatisierung ist ja die Programmierung. Also ich sag mal, die Hardware auch, aber natürlich auch die Programmierung. Und ich denke, da ist in den letzten Jahren unheimlich viel passiert, dass das flexibler geworden ist, dass man halt nicht sagt, man kauft einmal irgendwie so eine Anlage und die muss dann 10 Jahre genau das machen, sondern dass es dort auch einfach Möglichkeiten gibt, durch Teachen, durch gewisse KI, Intelligenz etc., diese Systeme dann auch flexibler im Langfristhorizont zu nutzen. Und so entstehen Business Cases.
Verstehe. Alleine die Antwort wäre schon Röchlingpreis würdig gewesen. Was meinst du?
Ich glaube, der hat nicht so viel mit Automatisierung zu tun.
Sondern? Kennst du jemanden, der den mal gewonnen hat?
Wenn du mich so fragst, ja, natürlich, tatsächlich. Ja,
da musst du nur einen Spiegel schauen.
Ich habe den für meine Dissertation bekommen, genau.
Ja, ja.
Das ist so speziell für herausragende Dissertationen im Bereich faserversteckte Kunststoffe.
Ja, guck mal. Wer wie wo den verleiht und wie unsere Hörer den gewinnen können, das können sie sich hart selber ergoogeln. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Aber ja, das möchte ich auch nochmal erwähnen, dass da deine Promotion entsprechend auch gewürdigt wurde. Und jetzt bist du im Prinzip, the sky is the limit, don't stop at the top, mir würden 1000 Sätze einfallen, du bist ganz oben angekommen im Management. Wie geht's weiter? Du bist ja, wenn ich das so sagen darf, noch keine 60, sondern du bist ja dann im Top-Management angekommen, in der Luftfahrt. Quo vadis? Wohin des Weges?
Ja, also ich bin ja tatsächlich in meiner jetzigen Position erst ein reichliches halbes Jahr. Ja, das heißt, mein Fokus ist jetzt ganz klar die Erwartungen, die in mich gesetzt werden, die Ansprüche, die ich selber an mich habe für diese Position, für die Arcosa als Unternehmen, jetzt die nächsten Jahre in die Tat umzusetzen. Also zum Schluss wird man nach dem Erreichten bewertet und da habe ich jetzt erstmal ein paar Aufgaben vor mir, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, alles Weitere. Ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, so eine Mischung aus Zufällen und dann die richtige Gelegenheit beim Schopf zu packen. Ich glaube, man kann nicht alles planen. Ich werde mich da auch ein Stück weit weiter treiben lassen. Aber wie gesagt, für mich ist erstmal ganz klar der Fokus, den Job, den ich jetzt habe, wirklich dort auch so umzusetzen. Also das ist ein wahnsinniges Vertrauen, ja, was da auch die Gesellschaft da in mich gesetzt haben und das will, muss ich jetzt erstmal erfüllen. Also für mich ist dieses Thema Geschäftsführung, ja, es ist ein Karriereschritt, aber vielmehr ist es auch eine ganz große Verantwortung, ne? Eine Verantwortung gegenüber meinem Kunden, den Hochlauf zu ermöglichen, pünktlich zu liefern, gegenüber meinen Gesellschaftern das Ganze profitabel zu machen und gegenüber meinen Mitarbeitern den sicheren, coolen, spannenden Arbeitsplatz zu bieten.
Wer ist denn
Und
noch
der Verantwortung?
Gesellschafter neben der EFW?
Nur die
Nur
EFE.
die EFW, ne? Okay, dem Gese alles klar,
Genau.
verstanden. Okay.
Die EFE hat zwei Geschäftsführer, deshalb quasi den Gesellschafter.
Okay, verstehe, verstehe. Ja, vollkommen logisch, ne? Also, dass du da jetzt erstmal dich auf diese Aufgabe konzentrierst und ja, wäre auch komisch, wenn jetzt wie dein Arbeitgeber die Folge hört und du sagst, ja, im Übrigen in 5 Jahren möchte ich ganz woanders sein. Das, ne? Aber da sammelt man ja keine Beliebtheitspunkte in dem Moment. Aber habe ich verstanden. Insofern muss ich ja die Frage halb zurückziehen eigentlich. Vollkommen logisch.
Alles gut.
Also, wir haben ja das Thema Fachkräftemangel schon angesprochen. Ich spreche ja mit jedem meiner Gäste auch darüber, worauf er oder sie in dem Fall dann natürlich darauf achtet, wenn ja, man selber Personal auswählt. Heißt, du, Simone, worauf achtest du bei Bewerbern? Gibt es da Standardfragen von deiner Seite? Ja, wie triffst du da Entscheidungen?
Standardfragen tatsächlich nicht. Wenn man die Gespräche dann mal so im Nachhinein übereinander legen würde, gäbe es sicherlich die ein oder andere Parallele, aber eher unterbewusst. Worauf achte ich? Auf jeden Fall würde ich mal sagen, ich schaue nach Fähigkeiten und nicht so sehr nach der Historie oder nach dem Gemachten. Ich versuche mir ein Bild davon zu machen, was kann mein Gegenüber, wo kann der sich hinentwickeln, wo hat er seine Stärken und was sind vielleicht, sage ich jetzt mal, eher noch Entwicklungsfelder. Das ist für mich wichtiger, als zu sagen, ja, irgendwie 5 Jahre das gemacht, 7 Jahre das gemacht, dort gewesen. Also das ist ein Thema. Das zweite Thema, ich habe es schon mehrfach angesprochen, ist ein Stück weit das Menschliche. Das muss natürlich irgendwo passen und damit meine ich jetzt nicht, dass ich da mit jedem irgendwie abends ein Bier trinken können muss, aber es muss, sage ich jetzt mal, auf einer Werteebene passen. Also ich glaube, ich bin sehr wert oder ich habe einen sehr werteorientierten Führungsstil, habe gewisse Vorstellungen und das ist mir einfach wichtig, ne, dass derjenige nicht irgendwie kommt, um seine Zeit abzusitzen, Geld zu verdienen, sondern dass er irgendwo einen Antrieb hat, dass er den Anspruch hat, dass es Spaß macht, dass er die Firma weiterentwickelt, dass er ehrlich ist, dass er Sachen auf den Tisch bringt, dass man offen und ehrlich diskutieren kann, wirklich in einen konstruktiven Diskurs gehen kann und ja, dass es einfach weitergeht und zwar nicht im Selbstzweck, sondern im Interesse des Kunden, des Unternehmens, Sachen verändern, voranbringen. Das suche ich in den Menschen, mit denen ich Bewerbungsgespräche führe.
Habe ich verstanden. sind so bestimmte Werte, die dir wichtig sind? Verpackst du das und integrierst du das in den Recruitment-Prozess oder auch werden eure Führungskräfte dahingehend auch geschult oder euer HR speziell? Wie kriegt man da so eine gemeinsame Schablone hin? Das stelle ich immer fest auch, dass natürlich, keine Ahnung, willkürliches Beispiel, 10 Leute in einer Firma Bewerbungsgespräche führen. Jeder macht es auf seine Art und Weise. Inwiefern muss man da standardisieren? Oder auch so ein Thema, haben wir überhaupt gemeinsame Werte, die wir versuchen, im Recruitment-Prozess abzufragen? Sollte man sowas geklärt haben? Oder sagst du auch, naja, ein Bewerbungsgespräch soll authentisch sein. Insofern sollte jeder auch irgendwo seinen eigenen Stil finden. Wo stehst du da?
Also das ist eine sehr gute Frage.
Danke. Die erste gute Frage.
Nein, das hast du gesagt. Tatsächlich machen wir das heute noch nicht so standardisiert. In der EFW wurde oder hatten wir jetzt ein Führungsleitbild entwickelt. Das finde ich sehr gut, ne? Dass man auch einfach mal versucht, zu Papier zu bringen, was sind denn unsere Werte, wie wollen wir führen, wofür stehen wir als Führungskraft, was wollen wir den Mitarbeitern geben. Haben wir jetzt so noch nicht in der Arcosa, geschweige denn, dass das irgendwie standardisiert im Bewerbungsprozess abgefragt wird. Ich halte das aber bis zu einem gewissen Maß für eine gute Idee. Und ich glaube, ein Beispiel, wo das wirklich richtig krass gut läuft, sind tatsächlich die Unternehmensberatungen. Wenn du dort, ich sage jetzt mal, irgendwie 10 Leute von McKinsey zusammennimmst und 10 Leute von BCG zusammennimmst, dann wirst du eine Gruppe finden, die zwar von der Ausbildung, vom Hintergrund, von den Fähigkeiten unheimlich divers ist, aber trotzdem wahnsinnig homogen. Mhm. Die kannst du irgendwo in den Raum sperren und die haben ganz viele Ähnlichkeiten. Ich bin selber zum Beispiel nach wie vor noch mit sehr, sehr vielen meiner Ex-Kollegen ganz, ganz eng befreundet, weil wir uns einfach sehr ähnlich sind. Und das ist schon Wahnsinn, wie die das machen. Und ich glaube, da kann man sich ein bisschen was von abgucken und sollten wir auch, haben wir jetzt noch nicht, aber ist denke ich, ein Thema, das kann und sollte man ein Stück weit in den Bewerbungsprozess integrieren. Aber das ist ja nicht, ich sage jetzt mal, so eine Art Standard-Fragebogen. Von daher glaube ich, dass das nicht im Widerspruch steht zu dem, jeder hat irgendwie seinen eigenen Stil in Gespräch zu führen. Ich glaube, das ist eher die Sache, wer führt die Gespräche? Ne? Das ist halt nicht, ich sage jetzt mal, Aufgabe von einem Personalreferenten ist, sondern von der Führungskraft, die wirklich sucht, das Gespräch zu führen. Dort auch wirklich versuchen, was über den Menschen zu erfahren. Das ist mal wieder bei dem Thema, wenn ich mir einfach den Lebenslauf runterbeten lasse, okay, kann man machen, kann ich aber auch lesen. Das Spannende ist ja, was hat denn den Menschen bewegt? Wie hat er sich denn in konkreten Situationen wirklich verhalten, als er sich mal durchbeißen musste? Wie hat er es geschafft, Leute von der Idee, von der Lösung zu überzeugen? Also ich glaube, auf so einem Level kriegt man dann wirklich auch so ein bisschen so ein Gefühl eben für solche Sachen. Und das kann ja trotzdem jeder in seinem eigenen Stil machen.
Verstanden. Und ja, jetzt hast du im Prinzip dieses McKinsey-Netzwerk nochmal angesprochen. Hast gesagt, du bist mit ehemaligen Arbeitskollegen immer noch ganz gut befreundet. Inwiefern pflegst du dieses Netzwerk? Oder ist es jetzt für dich einfach nur irgendein ehemaliger Arbeitgeber, wo man halt ein paar Freunde fürs Leben gefunden hat?
Asche auf mein Haupt. Ich glaube, ich pflege das Netzwerk zu wenig. Das gehört jetzt noch nicht gerade zu meinen allergrößten Stärken, dieses ganze Thema, weil wirklich, sage ich mal, Beziehungen zu pflegen, das braucht Zeit. Ne? Und ich staune immer über Menschen, die das schaffen, wirklich mit einer großen Anzahl, 50, 100 Leute, immer connected zu sein, up-to-dated zu sein. Das ist ein wahnsinniger Zeitinvest. Nichtsdestotrotz pflege ich das Netzwerk natürlich und ich glaube, das Schöne ist auch, man hat ja diese Gemeinsamkeit und die geht ja nicht verloren. Wenn ich jetzt mal irgendwie eine Fachfrage habe, kann ich mich nach wie vor da an den ehemaligen Kollegen oder wie auch immer mal wenden und sagen, hey du, wie würdest denn du das machen? Da sagt er nie als erstes, warum habe ich denn jetzt irgendwie 3 Jahre nichts von dir gehört, weil der da im Zweifel, sag ich mal, selber genauso wenig Zeit hat, irgendwie sich immer mit 100 Leuten hin und her zu schreiben. Also von daher ist das kein Problem. Das würde nach wie vor super gehen. Und natürlich gibt es auch so Subgruppen innerhalb von McKinsey, wo man das Netzwerk noch so ein bisschen enger pflegt. Meine alte Mentorengruppe, oder es gibt auch einmal im Jahr, glaube ich, so eine große Alumni-Veranstaltung. Aber ja, tatsächlich die meisten, zu denen man wirklich eine enge Beziehung hat, ist dann auch irgendwo so ein bisschen übers Private. Wenn man da irgendwo hingeht, sind dann wieder irgendwie noch 10 andere Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, die auch mal waren.
Wunderbar. Ja. Simone, wir begeben uns langsam auf den Landeanflug. Ein Klassiker aus Bewerbungsgesprächen, das ist jetzt kein Bewerbungsgespräch, um Himmels Willen, aber ist ja, gibt es eine Frage, die Sie sich selber stellen würden? Ich frage meine Gäste standardmäßig immer. Gibt es ein Thema oder irgendeine Frage, die ich vergessen habe? Das wäre ja viel zu ärgerlich, wenn du im Nachhinein mir sagst, Mensch, warum hast du denn das Thema nicht angesprochen oder die Frage gestellt?
Tatsächlich das Thema sozusagen Frauen in Führungspositionen oder Frauen in der Luftfahrt. Ja. Ich könnte jetzt sagen, es ist natürlich sehr progressiv, dass du das nicht thematisiert hast.
Das ist in der Tat so, aber wenn du es ansprichst, sprechen wir natürlich darüber.
Ich würde es gerne deshalb nochmal ansprechen, weil ich finde, das ist was, was die Luftfahrt auszeichnet, dass es dort kein Thema ist. Ja, wir haben, ich sage jetzt mal, auch über Sachen gesprochen, wo die Luftfahrt vielleicht noch ein bisschen arbeiten muss, Automatisierung, Forecast etc. Aber dieses ganze Thema Frauen in Führungspositionen, Frauen in der Luftfahrt, ist was, da ist, sag mal, für mich als jemand, der viele Industrien gesehen hat, die Luftfahrt tatsächlich auch ganz vorn mit dabei, weil es tatsächlich absolut kein Thema ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, und das ist nicht in allen Industrien so. Das finde ich cool. Und das kann man, glaube ich, an der Stelle auch einfach nochmal sagen.
Du hast mich da richtig interpretiert. Also, ich wurde schon hart kritisiert, auch von offiziellen Funktionsträgern Deutschlands, die mir sehr wohl gesonnen sind, weil meine ersten Gäste waren männlich. Und ich habe da offen gestanden gar nicht drauf geachtet. Habe dann eben auch gesagt, naja, gut, okay, habe ich verstanden. Aber sage ganz geradeaus, lade meine Gäste nicht aufgrund ihres Geschlechts ein, sondern aufgrund ihrer Kompetenz oder ob sie unterhaltsam sind oder ob sie was Besonderes erlebt haben oder. Halt, also ne, Leute, die ich spannend finde, Leute. Und eben nicht Frauen bewusst. Mir ist aber klar, dass dieses Thema omnipräsent ist. Und ich sage jedem immer, wir haben 16 Jahre eine Kanzlerin gehabt, jeder kann alles werden in Deutschland. Also das ist so ein bisschen meine profane Antwort auf dieses Thema, wohl wissend, dass es hier und da Frauen auch manchmal schwer haben, aber es haben auch junge Menschen schwer, es gibt auch Ältere, die diskriminiert werden, also jeder wird irgendwie dann doch mal diskriminiert. Dann gibt es vielleicht Männer, die nicht befördert werden, weil bewusst Frauen gefördert werden, habe ich auch schon gehört. Also das ist ein komplexes Thema. Am Ende steht für mich ganz oben immer die unternehmerische Entscheidungsfreiheit. Und nicht nur bei inhabergeführten Unternehmen, sondern eben auch bei Unternehmen wie Daimler oder auch bei Airbus oder Boeing oder Audi oder BMW, wo ich der Meinung bin, man muss eben unternehmerisch geprägt sein und unternehmerisch denken und handeln. Das ist, glaube ich, das, was eine Firma, ein Betrieb am Ende am meisten nach vorne bringt. Und dann, ja, habe ich verstanden, dass es da eben auch Frauenförderungsprogramme gibt. Why not? Aber ab einem gewissen Punkt muss man ja irgendwo auch dann eine Chancengleichheit für alle herstellen. Oder ich glaube, allen Mitarbeitern das Gefühl geben, du kannst bei uns auch alles werden und bist nicht irgendwo limitiert. Das ist wichtig. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Das ist so ein bisschen das sind meine 5 Cent zu dem Thema.
Kann ich nur so unterschreiben. Und ich habe das tatsächlich wirklich in der Luftfahrt bisher jetzt gar nicht so als Thema wahrgenommen. Ne? Und das ist ja schon, ja, also da ist man ja eigentlich schon fast am Ziel, weißt du, wenn es kein Thema mehr ist. Gerade wenn ich mir zum Beispiel die Arcosa angucke, wir haben unheimlich super mixed Team, auch Führungsteam und ja, also wie du sagst, jeder als Person und nicht wegen des Geschlechts.
Das ist doch super. Das ist doch schon fast auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, Simone. Weil dann bleibt mir nur noch, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken für deine Zeit. Ja, die technischen Herausforderungen haben wir gemeinsam gut gemeistert heute bei der Aufnahme. Das ist so, mit dem Softwareanbieter muss ich nochmal sprechen, über den ich hier aufnehme. was da eigentlich los ist. Aber letztendlich vielen Dank für deine Geduld auch diesbezüglich und für deine Unterstützung. Freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich da Arcosa und natürlich auch Elbe Flugzeugwerke weiterentwickeln werden, wie sich deine Karriere weiterentwickelt. Und ja, bin gespannt. Wir werden uns ja dann wahrscheinlich auch sehen auf der einen oder anderen Messe, auf der einen oder anderen Veranstaltung und ja, dann eben nicht nur remote miteinander sprechen, sondern auch persönlich. Und da freue ich mich drauf.
Ja, lieben Dank, Tom, für die Einladung. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf das nächste Zusammentreffen und natürlich auf die folgenden Podcasts.
Vielen Dank.
Gut, tschüss.
Wir suchen aktuell einen Referenten, Referentin der Geschäftsführung. Wer Interesse an diesem spannenden Job hat, schickt gern eine Bewerbung an jobs@arcosa.aero.
Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium, Arcosa, der DFS, Hensoldt, OHB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.